Einsatzbereit, der Podcast für eure Geschichten aus der medizinischen Zeitarbeit.
Hi!
Hi!
Und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Einsatzbereit. Ich bin Frieda und mit mir hier in unserem kleinen Studio ist Elisa und wir beide möchten mal wieder mit euch über den Alltag in der medizinischen, in Klammern, Zeitarbeit sprechen.
Ja, moin auch von meiner Seite mal wieder. Ja, heute freue ich mich auch sehr, dass ihr wieder dabei seid und wieder eingeschaltet habt. Letzte Folge haben wir es ja bereits angemerkt. Wir sprechen heute über das Thema Gewalt im medizinischen Arbeitsalltag. Und hier möchte ich gerne vorab einmal einen Hinweis geben, dass es heute sehr sensible Inhalte geben wird innerhalb dieser Folge und auch eine Triggerwarnung geben, dass diese Folge Schilderungen und auch Gespräche über Gewalterfahrungen und Szenarien enthält und ihr jederzeit ausschalten könnt, wenn ihr merkt, dass es euch zu viel ist oder da heute nicht so gut mit umgehen könnt. Deswegen jetzt einmal das nochmal angemerkt.
Ja.
Ganz wichtig.
Damit meinen wir auch nicht nur offensichtlich körperliche Gewalt, an die man eventuell im ersten Moment sofort denkt, sondern auch verbale Übergriffe oder Beleidigungen oder zum Beispiel auch subtilere Formen, Bedrohung oder ähnliches beispielsweise. Das Thema ist, wie einige andere davor auch schon, eines der eher komplexeren. Und wir geben uns auch heute wieder die größte Mühe, einen kleinen Überblick für euch zu schaffen. Ja. Anfang des Jahres habe ich zu dem Thema eine kleine, sagen wir mal in Anführungszeichen, Studie hier bei uns gemacht. Ich mache extra Anführungszeichen, weil die Gruppe der Teilnehmenden lediglich 54 Kliniken umfasst hat und damit natürlich nicht gerade repräsentativ ist. Was wir aber wollten, war einen Einblick in die Situation bekommen, so ein Stimmungsbild zeichnen sozusagen. Es ging bei der Befragung um das Vorkommen von Gewalt in deutschen Kliniken und wie der Umgang damit ist. Das ist schon spannend.
Ja, absolut. Wenn man so drüber nachdenkt oder das Wort Gewalt im Kopf hat, dann denken viele erstmal an Extremsituationen.
Ja.
Aber halt Einzelfälle oder extreme Ausnahmen. Aber wenn wir mal ehrlich sind und auch in unsere Rückmeldung und die Daten aus deiner kleinen, ich finde schon, dass es eine Studie war oder ist, dann zeigt sich ganz klar, in vielen Einrichtungen gehört das leider zum Alltag.
Ja.
Und das zeigen nicht nur die Daten, sondern auch die Gespräche mit unseren Fachkräften, die vor Ort an der Front sind und wo wir auch regelmäßig uns mit unterhalten. Egal, ob jetzt verbal oder körperlich. Betroffen sind dabei halt nicht nur Pflegekräfte, sondern genauso Ärztinnen und Ärzte.
Ja, das ist richtig. Das ist genau, was wir ja aktuell ehrlicherweise auch in der Presse beobachten können.
Mhm.
Es kommen immer mehr Artikel und Untersuchungen an die Öffentlichkeit, bei denen beispielsweise darüber berichtet wird, dass jede zweite medizinische Fachkraft in der Notaufnahme schon mit Gewalt im Arbeitskontext in Kontakt gekommen ist. Oder Studien, bei denen, weiß ich nicht, zum Beispiel 94% der MitarbeiterInnen in Notaufnahmen von verbalen und 70% sogar von körperlichen Angriffen gegen sich berichten. Ich kann ja zum allgemeinen Verständnis nochmal ganz kurz umreißen, was genau wir mit Gewalt in der Umfrage gemeint haben. Mhm. Ganz zu Beginn habe ich ja schon mal ganz kurz ein paar Punkte erwähnt. Also unter Gewalt wird die absichtliche Anwendung von physischer, psychischer oder verbaler sowie struktureller Kraft verstanden, die darauf abzielt, anderen Personen Schaden zuzufügen, sie zu kontrollieren oder zu unterdrücken. Was genau bedeutet das jetzt? Dazu gehören also nicht nur Aktionen wie Schlagen, Stoßen, Festhalten, sexuelle oder andere direkte Übergriffe, sondern auch psychische Gewalt wie Drohen, Ignorieren oder Einschüchtern oder verbale Gewalt wie Beleidigungen, Abwertungen, Anschreien und so weiter. Und vor allem auch strukturelle Gewalt, die nicht direkt von einer einzelnen Person ausgeht, sondern durch zum Beispiel Regelwerke, Abläufe oder Machtverhältnisse entsteht.
Ja, es geht nämlich gerade, wie du schon am Anfang erwähnt hast, ganz, ganz wichtig eben hier, eben nicht nur um körperliche Übergriffe. Stichwort strukturelle Gewalt ist ein gutes Thema. Auch strukturelle Gewalt ist ein großes Thema, also Situationen, in denen Überlastung, Personalmangel oder fehlende Pausen zur Regel werden können.
Ja.
Auch das kann strukturelle Gewalt sein. Wenn ständig Höchstleistung gefordert wird, ohne auf die Belastungsgrenzen Rücksicht zu nehmen, dann ist das auch eine Form von Gewalt, nur eben eine, die oft übersehen wird, die auch nicht so laut ist, weil sie normal geworden ist. Halt so mitläuft, ne?
Ja, ja. Gewalt passiert also nicht nur, aber halt auch in extremen Situationen und kann sich halt auch extrem zeigen und auswirken, was wir heute noch hören werden. Ich glaube, dass wir jetzt schon einen ersten kleinen Einblick gewonnen haben und dass das eben jetzt ein guter Moment ist, um uns eure Nachrichten anzuhören.
Ja, voll. Also was ich hier schon mal vorab vor den Nachrichten sagen möchte, ist ein ganz großes Danke an alle, die uns diese Sprachnachrichten geschickt haben, an euren Mut, das uns auch mitzuteilen und auch in der großen Runde hier zu teilen, in der Öffentlichkeit. Ganz großen Respekt davor. Vielen, vielen Dank. Ja, dann hören wir direkt mal rein, würde ich sagen.
Ja.
Hallo, ich bin die Bianca. Ich bin jetzt seit 16 Jahren Krankenschwester und seit 10 Jahren Intensivkrankenschwester. Und ich erinnere mich an die Zeit, als ich frisch auf Intensivstation angefangen habe. Da gab es viele Situationen, an denen ich einfach aufgrund von mangelnder Berufserfahrung und von mangelndem Fachwissen überfordert war. Und ich erlebt habe, dass viele Kollegen, die vor allem auch vielleicht im gleichen Alter waren und vielleicht auch einfach nur ein paar Wochen oder Monate vor mir angefangen haben und die Situation, die ich dann hatte, bereits schon hatten und mir nicht geholfen haben, mir nicht ihr Fachwissen zur Verfügung gestellt haben und ich mich dadurch halt einfach auch im Stich gelassen gefühlt habe. Und es war einfach eine sehr, sehr unschöne Erfahrung, sich über die Jahre hinweg erstmal die Erfahrung allein aneignen zu müssen und eben nicht auf das Wissen von Kollegen zugreifen zu können, weil eben nicht jeder bereit war, sein Wissen einfach so frei zur Verfügung zu stellen. Und ich finde, es ist schon noch eine Art von Gewalt, wenn ich über ein Fachwissen verfüge und sehe, dass ein neuer Mitarbeiter halt eben vor sich hin struggelt und nicht hingehe und ihm halt eben mein Wissen zur Verfügung stelle, sodass er die Situation für sich besser und leichter bewältigen kann.
Was für ein Beispiel für strukturelle Gewalt.
Ja, hier haben wir es direkt.
Dankeschön, Bianca. Eine bekannte Stimme hier schon, würde ich sagen. Da freuen wir uns sehr, dich auch wieder zu hören und dass du das auch geteilt hast. Wie schwierig ist es, wenn du irgendwo neu anfängst und dann die Informationen einfach bewusst nicht geteilt werden, damit du dich irgendwie auch, wenn ich jetzt, mich jetzt reinfühle, so man annimmt, ja, die wollen gar nicht, dass ich richtig gut starten und unterstützen kann. Und das hat man ja auch oftmals in Zusammenarbeiten mit größeren Teams, die schon lange da sind. Wenn ich jetzt versuche, mal hochzugehen auf die Metaebene und raufzuschauen, was ist eigentlich der Grund, warum die das machen, dann halt auch so Angst, dass jemand Neues kommt oder sonstiges und besser sein kann als ich.
Konkurrenzkampf.
Also was kann es sein, was natürlich aber keine Entschuldigung für dieses Verhalten ist und auch irgendeine Art von Mobbing darstellt, meines Erachtens.
Ja, also ich denke auch, dass man das sehr gut als Beispiel für strukturelle Gewalt nutzen kann. Und es kann halt vor allem im medizinischen Kontext auch gefährlich werden, ne? Also nicht nur, dass die Autonomie der Betroffenen untergraben wird und irgendwie Machtverhältnisse verstärkt und geschaffen werden, sondern es kann halt einfach auch reelle Konsequenzen für die PatientInnen haben. Und das ist gefährlich.
Stichwort Patientensicherheit, ne?
Ja. Gehen wir in die zweite Nachricht?
Ja, da hat uns der liebe Hai was geschickt.
Ja.
Da gehen wir jetzt mal rein, würde ich sagen.
Hallo in der Schweiz, ich bin der Hai, 35 Jahre Arzt und arbeite seit einigen Jahren regelmäßig für Doktari. Ich wurde bei der Arbeit vor circa einem Jahr, anderthalb Jahren Opfer von körperlicher Gewalt. Und die Geschichte möchte ich heute erzählen, weil ich diese Nacht nicht vergessen werde. Nicht, weil sie besonders dramatisch war oder lebensgefährlich war, aber weil sie mich verändert hat. Und das war Nachtdienst in einer kleinen Klinik. Es war ruhig. Ich hatte gerade einen Patienten auf Intensivstation verlegt und es war irgendwie still. Unheimlich still, vielleicht auch schon rückblickend betrachtet. Und in dem Moment klingelte mein Telefon und die Stimme der Schwester am Telefon war kurz angespannt und sagte, hi, komm sofort. Und sie legte auf. Und genau diese Stimme, wenn man sie am Telefon hört, macht man sich gefälligst sofort auf den Weg. Und ich ging rüber in die Notaufnahme zu zwei jungen Schwestern, Anfang 20, vor denen über den Tresen ein Mann stand, den ich am Gesicht schon erkannte, weil er schon am Nachmittag vorher dort war und von der Polizei abgeführt wurde. Der hatte Hausverbot, war bekannt psychisch krank und immer wieder aggressiv in der Klinik. Und jetzt war er da mit einem Vorwand, irgendeine Kleinigkeit, Herpes an der Lippe. Und es war klar, das hier ist nicht ein ganz normales Arzt-Patienten-Gespräch, weil der Patient nicht dafür da ist, um medizinische Hilfe zu erhalten, sondern um Probleme zu machen. Und ich versuchte zu deeskalieren, weil ich war irgendwie Dienstältester jetzt in der Situation, versuchte ruhig zu sprechen und auf meine Kommunikationsskills zurückzugreifen. Aber im Laufe des Gesprächs kam der Patient immer näher und berührte irgendwann auch mein Gesicht während des Gesprächs und ging auch gar nicht ein, was ich wirklich sagte. Und als ich dann seine Hand auf meinem Gesicht wegschlug, fing er an, auf mich einzuschlagen mit der Faust. Ins Gesicht mehrmals, meine Lippe platzte auf. Und als ich dann voller Schock mich umdrehte und wegrannte, verfolgte er mich. Und es klingt absurd, aber es begann eine kleine Verfolgungsjagd in der Klinik. Die Schwestern schrien, ich stolperte im Verlauf, weil er mir den Weg versperrte. Er trat auf mich ein. Ich schaffte es irgendwie weiter zu rennen und mich mit den Schwestern in einem Zimmer zu verbarrikadieren, bis endlich die Polizei kam. Und das waren ewige 2, 3, maximal 5 Minuten, bis das Ganze deeskaliert war. Nicht viel, aber es hat sich ewig angefühlt. Und danach, wir erstatteten eine Anzeige, aber der Patient ist psychisch krank. Es war nicht viel zu erwarten. Wir verlegten ihn in die Psychiatrie. Er wurde in der Nacht auf die Polizeiwache aufgenommen. Und das war eine Situation, wo ich versuchte, danach noch irgendwie klarzukommen und zu funktionieren, weil ich immer noch Patienten in der Aufnahme hatte, die ich versorgen musste. Und die Schwestern waren natürlich auch extrem aufgelöst und irgendwie haben wir diese Nacht überbrückt. Eine Nacht, auf die uns nie jemand wirklich vorbereitet hat. Nicht im Studium, nicht im Praktikum, auch nicht vor den Nachtdiensten. Und man muss plötzlich mit körperlicher Gewalt umgehen. Ja, obwohl ich nie in meinem Leben vorher wirklich damit konfrontiert war. Und was nach dieser Situation geblieben ist, ist vor allem ein großes Gefühl von Ohnmacht und Machtlosigkeit. Weil man nicht wirklich weiß, wie man damit umgehen soll. Man ist wütend auf sich selber, weil man nicht weiß, hat man da alles richtig gemacht, hätte man sich wehren sollen und wie hätte man da eigentlich helfen können. Und Dr. Ari hat mich im Anschluss danach super begleitet, mich unterstützt, mir Gespräche angeboten, psychologische Hilfe, alles war da. Ich habe mich einige Tage krank gemeldet und das war gar kein Problem. Und auch die Klinik hat reagiert, soweit es ging. Ehrlich gesagt aber, nachdem ich es erlebt habe und mal rumgefragt habe, viele Menschen berichten von solchen Erfahrungen und viele im Gesundheitssystem tragen solche Erfahrungen mit sich herum. Und ich glaube, das ist nicht, was auf die Zeitarbeit beschränkt ist. Aber solche Ereignisse hinterlassen Spuren, auch bei mir. Seitdem bin ich viel vorsichtiger, viel distanzierter bei psychisch kranken Menschen, wo ich das Gefühl habe, ich komme damit meinen Worten nicht durch. Und ich habe gelernt, viel schneller auf Distanz zu gehen, Hilfe zu holen, Grenzen zu setzen und auch niederschwellig die Polizei zu rufen. Und ich habe gemerkt, diese emotionale Distanz schützt mich, aber Menschen spüren die. Und das ist, glaube ich, bei vielen Menschen, die in die Notaufnahme kommen, mittlerweile so. Sie merken das. Patientinnen, Angehörige, wenn die manchmal laut werden, fordern und ungeduldig werden, weil sie lange warten müssen, dann geschieht das oft aus Sorge. Aber leider verstärkt das genau unsere schlechten Erfahrungen und führt eigentlich nur dazu, und das ist das Tragische, dass am Ende dieser Kreislauf schlimmer wird und die Versorgung schlechter wird, weil wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verletzt wurden. Körperlich, seelisch, innerlich und wir eigentlich helfen wollen, aber in solchen Situationen Angst bekommen, unter Berufs- und Abstand gehen. Und ich glaube, das ist etwas, was die Situation mir beigebracht hat, dass auch wir, die Menschen, die helfen, eigentlich verletzlich sind. Und solche Erlebnisse dann irgendwie auch manchmal nie wieder loslassen und wir trotzdem weitermachen müssen. Und ich glaube, Gewalt ist mittlerweile kein Einzelfall mehr im Gesundheitswesen, sondern die Realität. Und ich glaube, das ist etwas, da müssen wir uns gesellschaftlich darauf vorbereiten und uns auf die Konsequenzen vorbereiten. Letzten Endes habe ich mich entschieden zu helfen, aber mittlerweile muss ich auch darauf aufpassen, dass ich nicht kaputt gehe dabei und mich selber schütze.
Dankeschön, Hai, für deine Sprachnachricht.
Ja.
Und wirklich, dass du uns das auch so detailliert auch mitteilen konntest und das auch gemacht hast. Und eigentlich hast du schon alles mit aufgenommen. Es ist also, diese Sprachnachricht enthält alles, worüber wir uns heute auch unterhalten werden.
Ja.
Die Situation, vielen, vielen Dank. Es macht so vieles klar. Ne? Es hat einmal auch das Thema rechtliche Geschichte, dass es halt dieser Patient auch schon im Vorwege eigentlich Hausverbot erhalten hat und es doch wieder reingeschafft hat unter einem Vorwand. Und dann, das ist auch ein Thema, was ich auch immer in den Unterweisungen nochmal mit anbringe, die letzte Instanz, die letzte Möglichkeit ist nur noch wegrennen. Wenn alles nicht mehr hilft, ne, so wie Heiß auch ja alles versucht hat, deeskalieren, zu kommunizieren, zu wirken mit Kolleginnen. Die letzte Instanz ist einfach, nimm dir die Füße in der Hand und im besten Fall hast du keine Birkenstock an, die hinten noch nicht mal einen Fersenriemen haben. Ne? Deswegen auch da wäre wichtig, festes Schuhwerk auch zu tragen, weil es gibt manchmal keine andere Möglichkeit mehr, wenn mein Gegenüber so dermaßen aggressiv ist. Dann auch noch eine Verfolgungsjagd hinzulegen. Also ich muss die Sprache nachher auch erstmal ein bisschen sacken lassen, weil es ist wirklich, was Heide erfahren musste.
Das ist schon krass.
Ja, wirklich. Dann auch dieses rechtliche Thema finde ich auch ganz gut, dass er das nochmal mit aufgebracht hat, ne? Dass man halt auch Anzeige erstatten kann und sollte. Auch da ist ein Commitment der Klinik ganz wichtig, zu sagen, ey, wir stehen da aber auch hinter dir und so machen wir es von unserer Seite ja auch. Wir stehen da hinter dir, können wir was zusammen machen? Komm, lass uns mal schauen da im Nachgang, ne?
Ja.
Auch ganz bewusst wurde auch gesagt, dass es immer noch nachhängt. Und das war ja nur eine der extremsten Arten und Weisen der Gewalt, die Hai und auch das Team dort erfahren mussten.
Ja.
Das sitzt natürlich extrem tief.
Ja, das ist mir auch sofort aufgefallen. Ich wollte das unbedingt auch ansprechen. An diesem Punkt sind dann auch einfach professionelle psychologische Hilfe und, wie du gerade gesagt hast, der Rückhalt des Arbeitgebers extrem wichtig. Denn ehrlicherweise hilft der Gedanke daran, dass das jetzt vielleicht gerade ein schwieriger Patient oder eine Patientin gewesen ist, auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Das ist auch der Grund, aus dem wir in den Erstgesprächen nach einer Meldung es uns ja eigentlich zur Aufgabe gemacht haben, immer erstmal überhaupt zuzuhören und den Rücken zu stärken.
Ja, es ist essentiell zu wissen, ja, mein Arbeitgeber oder das Unternehmen steht hinter mir. Und wir haben ein Commitment dahinter, dass wir eine Nulltoleranzgrenze oder Nulltoleranz gegenüber Gewaltvorfällen haben. Und man muss immer das große Ganze beachten. Aber es hilft halt nicht zu sagen, ja, aber er ist ja auch psychisch belastet, sage ich jetzt mal. Patient XY. Ja, gut. Trotzdem habe ich ja keine Schuld dran, dass mir das gerade passiert ist.
Mhm.
Und da erstmal hinzukommen, in einem Pflegekontext, in einem medizinischen Kontext, wo du dich ja tagtäglich um Menschen kümmerst, und da dann rauszukommen, es ist nicht meine Schuld, was hier gerade passiert ist, habe ich immer wieder das Gefühl, dass es sehr schwer ist für unsere Kollegin aus der medizinischen Branche.
Ja, das ist schon ein krasses Trauma.
Absolut. Genau, also was wir ja ganz klar an euren Rückmeldungen auch merken, ist, wie tief solche Vorfälle wirken und wie lange sie auch wirken können.
Haben wir ja gerade gehört.
Ja, genau. Bei der einen ist, oder dem anderen ist es so, der Rucksack ist groß. Man packt rein und rein und sagt dann so, ja, ist okay, ist okay. Bei der einen oder anderen ist es halt nicht so und man kann nicht so viel auf die Schultern packen und es wird trägt viel schlimmer, aber beides ist okay, aber beides ist auch da. Es ist egal in welchem Fall, ob mein Rucksack halb voll ist oder schon überfüllt, ist trotzdem diese Last da und da sollte mit umgegangen werden.
Ja, voll.
Und gerade nicht nur, geht's ja nicht nur um die körperlichen Angriffe, wie wir schon gesagt haben, die eigentliche Belastung oft ja physischer Natur sind diese körperlichen Angriffe, aber dann diese psychischen Themen dann auch nochmal mit zu bedenken, ne, dass es die halt auch da, die so lange wirken. Und wenn ich ständig damit rechnen muss, dass PatientInnen, Angehörige oder sogar KollegInnen auch, strukturelle Gewalt hier auch wieder Thema, aggressiv werden, dann raubt das auf Dauer enorm viel Kraft, weil auch da bin ich wieder, hab Achtstellung. Wie muss ich natürlich, ne, ich, klar, im klinischen Kontext weiß ich, dass sowas vorkommen kann. Es ist nun mal so. Und da ist es halt wichtig, wie kann ich mich darauf vorbereiten und dass halt nicht irgendwann die Energie mehr für irgendwas anderes oder dass die Energie halt schwindet.
Ja.
Und ich alles andere darum vergesse oder das vergesse, worum es eigentlich dabei geht. Gute Arbeit am Menschen.
Ja, wir haben es ja eben von Hai auch schon gehört, ne? Also es ist ja ein krasser Unterschied, ob man eben zwar weiß, dass es passieren kann, im medizinischen Arbeitskontext, also in der Notaufnahme zum Beispiel, oder ob man eben die ganze Zeit darauf wartet praktisch, dass es kommt. Ne, das ist vom Energieaufwand schon ein extremer Unterschied. Was mir bei der ganzen Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt und auch Gewaltprävention aber wirklich aufgefallen ist, ist, dass es echt keine Themen sind, die man mal eben so nebenbei mitbehandeln kann. Man braucht schon Wissen und Konzepte, auch wenn man denkt, ist doch eigentlich klar, wie es gehen soll.
Ja, das mal eben nur kurz nebenbei in der Gefährdungsbeurteilung abgehandelt, da hat es keinem geholfen, um ehrlich zu sein.
Ja.
Der Arbeitsschutz greift ja auch und wie wir es ja schon in der letzten Folge auch gesagt haben, da gehört halt auch dazu, das ordentlich zu beurteilen. Im besten Falle mit Arbeitskreisen, Workshops, ne, Leute mit einbeziehen, die es auch wirklich vor Ort betrifft. Auch da Stichwort Nachsorge auch zu organisieren, wie psychologische Ersthelfende beispielsweise, die genau wissen, was sie in diesen Momenten halt auch sagen können. Kollegiale Ersthelfende nennt man das im Klinikalltag auch, dass man auf Stationen mehrere Leute dafür auch vorbereitet, falls sowas auch mal sein können, ne? Wenn ich so mal in die Praxis bei uns reingucke, dann erreichen uns diese Gewaltvorfälle leider erst auch im Nachgang, weil wir natürlich vor Ort wenig machen können, arbeitsplatzbezogen in den Kliniken, weil die nun mal auch für die arbeitsplatzbezogenen Maßnahmen auch da sind. Dann ist es das Allerwichtigste, wie du auch schon gesagt hast, zuhören und Gespräche führen. Auffanggespräche nennt man das auch oder Erstgespräche habe ich auch schon öfter hier geführt oder führen dürfen. Und man merkt einfach, man lässt halt auch viel Raum. Möchte die Person das? Und oftmals merkt man, okay, je länger man mal drüber spricht, desto mehr öffnet sich die Situation und die Menschen können sich auch mehr mitteilen, da einfach auch zu zeigen, wir sind da für dich.
Ja.
Das ist der Ansatz und auch im Team Work Safety auch unsere Leitlinie oder Leitsatz auch, das auch zu zeigen.
Ja, wir haben da eine ziemlich klare Haltung und derer bedarf es, glaube ich, auch. Klarer Rahmen.
Ja, Genau. Und dann aber auch weiterzugehen und Sachen auch anzubieten, da kommen wir aber später auch nochmal drauf zu, bei Sachen, zu Maßnahmen, wie man da auch nochmal gut begleiten kann. Es ist, wie gesagt, tagtäglich. Im Rahmen der Klinikbegehung gucken wir uns ja auch vor Ort dann oder tauschen uns auch mit den Kliniken aus. Was macht ihr denn zum Thema Gewalt, weil es einfach auch ein großes Anliegen von uns ist oder auch von mir, wenn ich vor Ort bin. Und da gibt es ganz, ganz tolle Beispiele, aber auch durchaus auch Standorte, die noch gar nicht so wirklich was haben, außer einen Sicherheitsdienst vielleicht in der Notaufnahme in den späten Stunden.
Was ein großer Punkt von uns ist, sind ja auch die Schulungen. Mhm. Vielleicht können wir auf das Thema nochmal eben eingehen, weil du ja gesagt hast, wir sprechen nochmal über Maßnahmen. Mhm. Und da wir ja bei unseren oder bei euch, unseren medizinischen Fachkräften, nicht immer vor Ort sind, bedeutet das ja auch, dass wir uns Maßnahmen überlegen müssen, mit denen wir präventiv handeln können. Und das sind bei uns Schulungen.
Schulungen ist da wirklich ein super Stichwort. Das passt nämlich perfekt zum nächsten Punkt. Die Prävention, wo ich ja gerade schon mal reingegrätscht war. Du hast es eben schon angesprochen, das ist wirklich einer der zentralen Bausteine, wenn es darum geht, Gewalt am Arbeitsplatz etwas entgegenzusetzen. Es geht darum, Mitarbeiter quasi eigentlich wirklich so zu befähigen und sie potenziell gefährliche Situationen frühzeitig erkennen zu lassen, im besten Fall sogar zu vermeiden. Ja. Und wenn es doch brenzlig wird, wissen sie aber ganz genau, wie sie zum Beispiel deeskalieren können, verbal, nonverbal, sich selbst sowie andere auch schützen können.
Ja.
Und ohne, dass jemand ernsthaft zu Schaden kommen muss. Und das Spannende ist, unsere Studienergebnisse haben dann auch gezeigt, dass genau das in vielen Kliniken aber auch schon bereits angekommen sind. Also an den Schulungen hapert es wohl nicht. Da gibt es in den Kliniken auch viele auch schon Deeskalationstrainer eigene, die das dann immer turnusmäßig wieder durchführen oder auch stationsbezogen.
Ja, tatsächlich ja. 70% der von uns befragten Kliniken setzen beispielsweise auf Schulungen, wie du gerade auch schon gesagt hast, und 57% auf Deeskalationstrainings.
Ja.
Und das ist ehrlicherweise ein Anfang, im Schnitt mehr als die Hälfte.
Okay, das ist natürlich schon auch eine gute Anzahl, ne? Da Deeskalationstrainings unterscheiden sich da ja auch nochmal in den Kliniken selbst voneinander. Da gibt es ja wirklich die Deeskalationstraining, wo es um Kommunikation geht. Wie kann ich verbal schon mal deeskalierend auch wirken in meiner Haltung auch? Und so, da geht es meistens schon auch so nur um Handbewegung.
Mhm.
Oder wirklich so, wie kann ich die einzelnen Phasen durch einzelne Worte auch also ein bisschen in den Griff kriegen, sag ich jetzt mal.
Ja, du warst doch letztens auch gerade auf dem Kongress und hast selber so ein Training gemacht.
Genau,
ne?
Und da war aber die andere Art des Deeskalationstrainings. Und da ging es dann darum, wenn es wirklich diese Person mir körperlich aggressiv näher kommt oder mich auch sozusagen anfasst, mich angreift. Ne? Und da war dann wirklich, da war ganz viel mit Stimme, wo man wirklich unten aus dem Zwergfell sagt, stopp, ne? Und mit dann auch Gestik sozusagen, Hände, Arten und Weisen. Frieda lacht gerade. Aber ja, allein dieses wirklich deutlich, nicht schreien, aber sehr deutlich sprechen und mit voller Wucht sozusagen, kann ist die andere Art der Deeskalation quasi, die man üben kann und sollte und auch im Team. Es gibt in Kliniken beispielsweise auch Verfahren, natürlich so Meldeknöpfe auch. Dann gibt es die weiße Wolke, hast du das schon mal gehört?
Ja, das hast du mir schon mal erzählt, das ist ein gutes System.
Ja, und zwar ist es so, man drückt auf den Notfallknopf, zum Beispiel die 1 auf den Diensttelefon. Und dann werden alle Mitarbeitenden angetickert, die in weiß gekleidet sind. Und die kommen dann zu dieser Station und stellen sich einfach um diese Person rum. Und durch dieses autoritäre Weiß, was ja durch die Ärzteschaft, sag ich mal, irgendwann dieses Bild entstanden ist, sag ich jetzt mal, soll das Deeskalieren wirken. Kann natürlich aber auch sehr viel Druck erzeugen. Also wie das wirklich in der Praxis jetzt angekommen ist, gute Frage. Wäre mal interessant zu wissen, ob manche von euch da schon mal Erfahrung mitgesammelt haben.
Mhm.
Also gebt da gerne mal laut oder beziehungsweise einen Erfahrungsbericht von eurer Seite. Und dann in den Kliniken geht es natürlich weiter. Notrufnummern, Seelsorge, Meldewege, Meldebögen und so weiter und so fort. Also
ja.
Es gibt einen riesen Potpourri an Maßnahmen, was du schon machen kannst, auch im Vorwege. Also ganz schön ist ja auch Selbstfarben, Raumaufteilung und beispielsweise Bilder können schon deeskalierend wirken. Es gibt ganze Raumkonzepte dafür.
Mhm, das ist echt gut. Es gibt eine ganze Menge Maßnahmen, die man also nutzen könnte. Leider ist trotzdem kein System perfekt und Gewaltvorfälle lassen sich nicht vollständig vermeiden. Aktuell ja auch eher im Gegenteil. Denn es werden immer mehr Fälle sichtbar. Woran das jetzt genau liegt, ist für uns eher etwas Spekulatives. Ob es tatsächlich mehr wird oder nur sichtbarer. Oder ob es daran liegt, dass Schwellen abgebaut werden und Meldewege. Oder dass mehr Awareness geschaffen wird. Oder das Thema eben einfach mehr in die Öffentlichkeit rückt.
Mhm.
Ich kannst nicht sagen?
Ich habe nur eine Vermutung und das ist ganz klar, dass es transparenter jetzt mittlerweile wird und auch transparenter in den Einrichtungen gemacht wird und sich mehr Leute jetzt auch einfach trauen, da offen drüber zu sprechen, dass es halt kein Versagen ist, sondern ein wichtiger Punkt, ne?
Ja, oder dass man eben seine Erfahrungswerte schon teilt, wenn man es eben schon erleben musste, damit andere sich anders darauf vorbereiten können.
Das ist ja wie bei unseren Arbeitsunfällen. Wenn der Arbeitsunfallquote sehr, sehr gering ist, also so gering, dass du denkst, okay, hier stimmt was nicht, dann ist da auch meistens was dran. Dann solltest du was an deinen Prozessen nochmal überlegen.
Klar ist nur, es gibt halt Gewaltvorfälle und nicht gerade wenig. Und damit muss umgegangen werden. Das ist ja dann auch immer erst der Moment, an dem wir wirklich ins Spiel kommen. Du hast es vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten. Ihr meldet euch ja im besten Fall bei uns, nachdem ein Gewaltvorfall und eine Erstversorgung bereits passiert ist. Da haben die Kliniken schon viel besseren Spielraum zu reagieren und sich auseinanderzusetzen.
Also auch auf die zugehen. Im Vorwege dann bitte auch.
Ja, Gewaltvorfälle gelten ja auch als Arbeitsunfälle und sind damit versichert, oder?
Ja, tatsächlich schon. Wenn man sich das anguckt, dann gibt es ja verschiedene Arten der Arbeitsunfälle. Wir haben Arbeitsunfälle, die nur in Anführungsstrichen mit einem Verbandbuch dokumentiert werden. Die sind also nicht meldepflichtig. Ein meldepflichtiger Arbeitsunfall heißt, wird dann gemeldet an die Berufsgenossenschaft, ist ab 3 Tage Ausfallzeit nach dem Unfall. Aber Gewaltvorfälle sind meldepflichtige Unfälle. Heißt, wir von Doktari haben uns aber auch gesagt, wir melden jeden Gewaltvorfall der Berufsgenossenschaft, weil die Auswirkungen davon so umfangreich und weittragend sein können und dementsprechend dann auch so eine Sachen wie probatorische Sitzung durch die Berufsgenossenschaft auch angeboten werden, also psychologische Sitzungen. 5 Stück sind das und dann helfen die einen auch weiter, um weitere Sitzungen zu halten und nöcher.
Ich glaube, in der offiziellen Formulierung, ich weiß gar nicht, ob du es gerade gesagt hast, aber heißt es ja im Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit. Mhm. Was heißt das genau?
Ja, da lass mich mal kurz überlegen, wie ich das anschaulich auch mal erklären kann. Die versicherte Tätigkeit ist quasi das, was ich während der Tätigkeit meiner Anstellung tue. Da gibt es einen schönen Unterschied und zwar auch, ja, ich nehme mal den, also auch auf so einen Klinikkontext. Und zwar, wenn ich in der Pause spazieren gehe auf dem Klinikgelände, ganz bewusst in der Pause, dann ist das keine versicherte Tätigkeit. Dann ist das meine Pause privater Spaß. Ich bin nicht über die Berufsgenossenschaft versichert. Wenn ich jetzt aber mit einem Patienten draußen spazieren gehe und ich schiebe ihn, er muss frische Luft bekommen, dann ist dieses Spaziergehen eine versicherte Tätigkeit. Ne? Und das macht es dann sozusagen wieder oder fällt dann wieder in den Versicherungsschutz der Berufsgenossenschaft, der Unfallversicherungsschutz. Dementsprechend Gewaltvorfälle aller Art, wenn sie im Rahmen des Kontextes in der Klinik sind und auch aber auch auf dem Weg raus aus der Klinik ich beispielsweise bedroht wäre, ist das auch eine versicherte Tätigkeit.
Interessant.
Ja, so. Viele Kollegen in der Pflege, in der Notaufnahme oder auch im Rettungsdienst erleben regelmäßig Gewalt. Oft wird das einfach hingenommen oder halt nicht gemeldet. Aber es ist kein Teil des Jobs, es ist ein meldepflichtiges Ereignis, um das nochmal zusammenzufassen.
Ja.
Die Berufsgenossenschaft bietet da wirklich richtig gute Unterstützung an. Das gibt es nicht nur halt die psychologische Erste Hilfe, diese 5 probatorischen Sitzungen, sondern auch viele weitere Angebote, wie beispielsweise auch Reha-Maßnahmen. Das muss man alles wissen, beziehungsweise um das auch mal wahrnehmen zu können. Deswegen ist es uns auch so wichtig, dass das wirklich gemeldet wird, gescheit alles dokumentiert wird, auch falls, sowas muss ja auch nicht im ersten Moment entstehen, dass ich diese Unterstützung benötige, sondern kann auch nach Wochen und Monaten auch zum Tragen kommen, ne? Dass ich merke, okay, mir geht's doch extrem schlecht. Und dann sind die auch trotzdem nochmal da oder immer noch da, weil sie halt, weil wir es ordentlich gemeldet haben im Sinne eines Arbeitsunfalls. Und ja, es ist halt keine Einbahnstraße, ne? Also zusammenarbeiten und dann kriegen wir das Bessere raus. Und wir kümmern uns auch darum, dass unsere Kollegen nicht nur geschützt, sondern auch im Ernstfall gut begleitet werden. Und das ist mir persönlich oder uns hier auch, ich spreche für uns beide, sehr, sehr wichtig.
Ja, das stimmt. Sag mal, weißt du eigentlich zufällig, ob unsere Leute, also ihr, in den Kliniken, in denen, ich sag mal, solche hauseigenen Abläufe, wie beispielsweise nach einem Gewaltvorfall, ob die dort integriert werden in diese Abläufe?
Also Versorgung findet immer statt, ne, aus physischer Sicht. Ne, wenn wirklich Gewaltvorfälle waren, wo es einen drauf gab, um das jetzt mal so zu sagen, dann gibt es da immer Unterstützung. Aber was ich in letzter Zeit auch immer häufiger höre, sind Situationen, wo die psychische Erstbetreuung einfach nicht so mitgedacht worden ist. Da stehen die Fachkräfte oftmals dann da, haben gerade was, also wirklich Einschneidendes erlebt. Gewalt, Bedrohung, vielleicht auch eine Grenzverletzung. Und dann wissen sie gar nicht, was war das? War das jetzt ein Arbeitsunfall?
Mhm.
Muss ich das irgendwo melden? Kann ich mit jemandem sprechen? Und darf ich das überhaupt?
Ja.
Also absolute Unsicherheit oftmals. Und ja, es gibt oftmals Meldewege, es gibt auch Auffanggespräche vor Ort, es gibt Hilfe, aber halt nur, wenn man auch davon weiß. Und da hakt es oftmals, wie so oft, bei kurzfristigen Überlassungen, ne? Hapert dann nach Zeit und dementsprechend auch an der Kommunikation. Und unsere Kolleginnen aus der Zeitarbeit, unser medizinisches Fachpersonal sozusagen, das darf da einfach auch nicht im Nebel stehen, um ehrlich zu sein. Gerade in diesen Themen, ne, wo so schnelle Hilfe auch einfach ganz viel bringen kann. Und denn da machen die einen krassen Job und sie haben das Recht, nach belastenden Ereignissen auch einfach nicht allein gelassen zu werden. Also, wie immer, Kommunikation, Reden, Information, Zuständigkeiten klären und am besten schon vor dem ersten Einsatztag.
Ja.
Und an alle da draußen, wenn ihr nicht wisst, was zu tun ist, fragt nach. Gerade immer wieder nachfragen an ersten Tagen, ersten Zeiten. Meldet euch auch bei der Leitung, beim Betriebsarzt, Ärztin vor Ort, der Fachkraft für Arbeitssicherheit oder bei der BG oder bei uns, ganz klar. Ihr müsst das nicht alleine tragen.
In unserer letzten Folge zum Thema Arbeitsschutz haben wir unser heutiges Thema ja schon mal angerissen. Und uns daraufhin ja spontan dazu entschieden, diese Folge heute aufzunehmen. Da bist du auch schon einmal kurz drauf eingegangen, wie entscheidend eigentlich die Nachsorge nach einer so einschneidenden Erfahrung sein kann. Du hattest gesagt, psychische Betreuung, kollegiale Unterstützung und ein transparenter Umgang mit dem Erlebten sind zentral. Vielleicht können wir jetzt noch mal kurz ein bisschen genauer drauf eingehen, warum das so wichtig ist.
Gerne. Also Gewalt hinterlässt Spuren. Immer,
ja.
Egal in welchem Ausmaß, aber sie hinterlässt nur mal Spuren. Und es ist eigentlich ganz einfach, sich das vorzustellen. Ne? Wenn dir jemand körperlich eine mitgibt, sagen wir jetzt mal einen Schlag in die Seite, dann weiß jeder, okay, das gibt eine Prellung, das tut weh, da braucht es vielleicht eine Salbe oder Ruhe, Kälte, vielleicht sogar ärztliche Versorgung. Aber das Gleiche passiert, wenn dir jemand verbal oder psychisch zusetzt. Ne? Eine Beleidigung oder ein aggressiver Übergriff, das Gefühl, bedroht zu sein, das ist quasi wie eine Prellung der Seele, ne? Um das mal so ein bisschen zu verbildlichen. Nur, dass man die Verletzung nicht offensichtlich sieht. Aber es braucht trotzdem das Gleiche. Versorgung, Zeit, Nachsorge,
voll.
Verständnis. Dies ist einfach entscheidend. Das macht oftmals den Unterschied. Ich kann damit abschließen oder ich schleppe das ewig mit mir rum. Und Angebote wie Supervision, Gespräche mit KollegInnen, die wissen, wie sich sowas anfühlt oder auch die probatorischen Sitzungen beim Psychologen oder einer Psychologin, das kann absolut helfen.
Ja, da hast du recht.
Einfach nur darüber sprechen.
Ja, in einem Beruf, der anderen Menschen täglich hilft, ist es auch ziemlich widersprüchlich, wenn Betroffene selbst alleingelassen werden, ne? Mhm. Mir fällt noch das Thema Rückkehrgespräche ein. Angebote wie Rückkehrgespräche geben vor allem auch nochmal die Möglichkeit, spezifische Sicherheitsbedenken anzusprechen, von denen man vielleicht sonst gar nicht genau weiß, wo man sie am besten platzieren soll.
Ja.
Ne? Manchmal können dann sogar individuelle Anpassungen vorgenommen werden. In einigen Fällen hat man sogar die Chance auf rechtliche Beratung, wenn man den Fall zum Beispiel zur Anzeige bringen möchte.
Mhm.
Allerdings haben unsere Ergebnisse aus der Studie gezeigt, dass mit nur 18% der beteiligten Kliniken dieses Angebot eher noch nicht so verbreitet ist, wie es vielleicht eigentlich sein sollte, um euch nach einem Vorfall über eure juristischen Optionen auch einfach aufzuklären.
Ja, ja, absolut. Ja, das steht denn dem entgegen, ne? Das große Ziel, Erhalt des Menschen, Pflege des Menschen, Gesundheit des Menschen.
Und jetzt?
Mini-Mad-Note.
Mini-Mad-Note.
Der medizinische Snack of the Day.
Mini-Mad-Note.
Und damit welcome back zur Mini-Mad-Note des Tages, die ich heute vortragen darf. Und zwar wusstet ihr eigentlich schon, dass es bereits digitale Technologien gibt, die neue vielversprechende Wege bieten, um Mitarbeitenden im Gesundheitswesen noch besser auf Gewaltsituationen vorzubereiten? Und da kommt nämlich jetzt Stichwort, das ist Arbeitsschutz 4.0, Digitalisierung, und zwar VR. Stichwort VR hier jetzt, ne?
Virtual Reality.
Genau, also besonders diese virtuelle Realität, also kurz VR, spielt dabei eine immer größere Rolle. VR-Trainings schaffen eine sichere und realitätsnahe Umgebung, in der Pflegekräfte, Ärztinnen und andere Mitarbeitende herausfordernde Situationen virtuell erleben und üben können, ganz ohne echtes Risiko.
Das ist so verrückt.
Wirklich mit Brille, also VR-Brille müsst ihr euch das vorstellen, bekommt man dann auf und dann, wo dann auch mit Mikro natürlich, man kann also auch verbal deeskalieren üben, ja, wo man das wirklich langfristig wiederholt üben kann, ohne dass einem auch wirklich was passiert. Natürlich muss man auch trotzdem abchecken, ob man das trotzdem auch kann, ne, auch das, wie gesagt, Realität, nur virtuell, kann natürlich auch belastend sein, ne? Aber das Besondere an dieser VR, dass sie komplett in einer Situation eintauchen lässt. Man sieht, hört und fühlt sozusagen die Szene um sich herum. Dadurch wird nicht nur theoretisches Wissen vermittelt, sondern auch die emotionale und körperliche Reaktion trainiert. Und Mitarbeitende können so besser einschätzen, wann eine Situation eskaliert und welche Deeskalationsstrategien in der Praxis auch wirklich funktionieren können. Diese oder die Simulationen lassen sich individuell anpassen und bieten verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ich finde es wirklich so interessant.
Ich finde es auch richtig interessant.
So kann jede und jeder in seinem eigenen Tempo auch lernen und sich weiter verbessern. Die Wiederholbarkeit der Trainings ist eine große Vielfalt. Geht einher mit einem großen Vorteil, würde ich sagen. Denn das Durchspielen unterschiedlicher Szenarien schafft Sicherheit und Routine auch für den Ernstfall. Finde ich auch schön, dass es auch für den Klinikkontext mittlerweile sowas gibt. Viele oder so große BG-Kliniken haben auch so Trainingszentren, richtig, ne? Also Trainingsräume, Gewehr kennt man das so für arbeitenden Höhen auf, wo man das auch wirklich nochmal mit Anschlagmitteln mal testen kann. Also da finde ich auch schön, dass es auch da vorangeht und wir andere Wege finden können, das auch zu üben.
Ja, das stimmt. Wie immer, nach unserer Mini-Med-Note ist es schon wieder Zeit, langsam zum Ende zu kommen. Aber bevor wir jetzt zur Zusammenfassung kommen, wollen wir uns unbedingt nochmal ganz kurz die Zeit nehmen und auf ein tolles Projekt aufmerksam machen, als ein Best Practice sozusagen für den Umgang mit Gewalt einfach. Das zeigt, wie es auch in die richtige Richtung gehen kann, denn das haben wir ja jetzt noch gar nicht besprochen, dass es halt auch schon super tolle Maßnahmen und Projekte gibt, die eben auch umgesetzt werden. Und zwar ist das die Initiative Mehr Schutz und Sicherheit von Beschäftigten im öffentlichen Dienst vom Land Nordrhein-Westfalen. Und weil es immer am besten ist, wenn die ExpertInnen uns selbst erzählen, wie sich die Projekte genau aufbauen, haben wir hier wieder eine Person aus dem Team für eine Sprachnachricht gewinnen können.
Hallo, mein Name ist Anne Herr. Ich leite die Stabsstelle des Präventionsnetzwerks Sicher im Dienst hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, angesiedelt beim Polizeipräsidium in Münster. Und Sicher im Dienst ist Teil der NRW-Initiative Mehr Schutz und Sicherheit von Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Und ja, vielleicht ein sperriger Name, aber was verbirgt sich dahinter? Also Sicher im Dienst hat ein Ziel. Wir möchten Beschäftigte im Gesundheitswesen besser vor Gewalt schützen, und zwar durch Wissen, durch Austausch, aber auch ganz konkret durch Unterstützungsmöglichkeiten und Handlungsempfehlungen. Denn viele, die in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen arbeiten, kennen das. Es gibt verbale Übergriffe, Bedrohungen, Beleidigungen und sogar körperliche Gewalt gehören leider für viele zum Arbeitsalltag. Und das ist ein Phänomen, was ganz viele Dienstbereiche im öffentlichen Dienst betrifft. Und oft fehlt es an Strukturen und auch an Wissen, wie man so mit solchen Situationen am besten umgehen sollte. Und da setzt unser Netzwerk an. Also die wichtigste Botschaft dahinter ist immer, niemand muss Gewalt im Dienst einfach hinnehmen. Wir haben hier eine ganz klare Null-Toleranz-Haltung und deswegen machen wir auf das Thema aufmerksam, wir sensibilisieren und wir schaffen ein Bewusstsein überhaupt, dass es diese Vorfälle gibt und dass man aber auch ganz aktiv etwas dagegen tun kann und sich schützen kann. Das heißt, wir schaffen Handlungssicherheit für die Teams, für Führungskräfte und auch für die ganze Organisation. Denn wir wollen dieses Thema Gewaltschutz langfristig auch etablieren, also mit klaren Strukturen und Abläufen. Und uns ist besonders dabei wichtig, wir können voneinander lernen. Also wir sind ein großes Netzwerk, das heißt Kliniken, Krankenhäuser oder auch einzelne Fachkräfte tauschen sich aus und teilen ihre Erfahrungen. Und das ist eigentlich so das Besondere an unserer Arbeit, weil das eben ein Bereich ist und ein Phänomen, was ganz vielen Dienstbereichen auch davon konfrontiert ist. Und wir lernen voneinander, wir tauschen uns aus. Und das heißt, jede Notaufnahme, Psychiatrie oder Verwaltung, jede Einrichtung kann ihren Beitrag zum Gewaltschutz leisten. Und jetzt gerade speziell zum Gesundheitswesen ist es so, wir arbeiten derzeit auch mit verschiedenen Verbänden, Fachgesellschaften und Kliniken zusammen und bearbeiten gerade so die drängendsten zentralen Themen, wie zum Beispiel die Meldung und Dokumentation von Gewaltvorfällen, die Verankerung von Gewaltschutz in Organisationen oder auch die Frage, wie wir eigentlich gemeinsam unser Wissen teilen und unsere Energien zusammen nutzen können.
Hallo, mein Name ist Dr. Norman Hecker. Ich bin Chefarzt der Klinik für Akut- und Notfallmedizin am Evangelischen Klinikum in Gelsenkirchen. Zudem bin ich aus tiefer Überzeugung Teil der Koordinierungsgruppe von Sicher im Dienst. Der Grund dafür ist so einfach wie inakzeptabel zugleich. Denn mein Team erlebt nahezu täglich irgendeine Form der Gewalt. Die Bandbreite reicht von Sexismus zu Rassismus, von Beleidigungen zu beinahe Zwischenfällen und glücklicherweise nur sehr selten zu echter physischer Gewalt. Wir haben uns als Team dazu entschieden, Haltung zu zeigen und mutig voranzugehen. Und die beste Erfahrung dabei ist, wir sind nicht alleine. Also, keine Sorge. Sie sind erstens nicht alleine. Zweitens, Gewalt und Gewalterfahrung sind bei uns kein Tabuthema. Und drittens, Sie müssen das Rad nicht neu erfinden. Aber viertens, Fakt ist, nur durch Menschen wie Sie werden wir jeden Tag stärker. Unser Appell als Netzwerk ist daher klar und eindeutig. Wenn auch Sie im Gesundheitswesen arbeiten, gleich ob in der Pflege, im ärztlichen Dienst oder in einer der vielen sonstigen Berufsgruppen, schließen Sie sich uns an. Nutzen Sie unsere Materialien, bringen Sie Ihre eigenen Erfahrungen ein und gestalten Sie mit uns ein Arbeitsumfeld, in dem sich alle sicher fühlen können. Denn sicher im Dienst zu sein, ist kein Extra, es ist Grundvoraussetzung. Alle Infos, Materialien und Veranstaltungen finden Sie auf www.sicherimdienst.nrw. Machen Sie mit für mehr Schutz und Sicherheit von Beschäftigten im Gesundheitswesen und im öffentlichen Dienst. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ihr da euer vor allen Dingen Fachwissen mit uns hier wieder geteilt habt und in unserem Podcast und einen großen Beitrag wie immer dazu leistet, die Menschen im Umgang mit Gewalt im Gesundheitswesen zu sensibilisieren. Wo ihr ausführliche Infos zur Initiative findet, können wir euch natürlich verlinken und werden wir auch verlinken in unseren Shownotes, wie immer, ihr kennt es.
Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, man kann nämlich nicht nur Teil der Initiative sein, wenn man in NRW ansässig ist, sondern auch bundesweit.
Sehr schön. Gut, dann, du hast es schon gesagt, wir kommen langsam wieder zum Ende. Also fasse ich doch zum Schluss nochmal kurz zusammen, worüber wir uns heute unterhalten haben.
Ja, bitte.
Einmal die wichtigsten Erkenntnisse des Tages. Klar ist, Gewaltprävention ist kein Projekt, das man einmal aufsetzt und danach abhakt. Es ist ein Prozess und auch eine Haltung. Und jeder, jede kann dazu beitragen, sei es durch Aufmerksamkeit, durch das Ernstnehmen von KollegInnen oder durch das klare Signal, Gewalt hat hier keinen Platz.
Ja.
Gesprochen haben wir über die drei Parts der Prävention, Akutbetreuung und auch Nachsorge. Wir konnten außerdem feststellen, dass das Thema immer mehr Aufmerksamkeit bekommt und viele medizinische Einrichtungen sich schon mit Teilen von Gewaltpräventionskonzepten auseinandergesetzt haben und es schon wirklich sehr gute Beispiele gibt, wie Kliniken vorangehen.
Wenn ihr selbst betroffen wart, seid oder Unterstützung braucht, sprecht mit euren AnsprechpartnerInnen, eurer Einrichtung oder meldet euch auch bei uns. Wir haben ein offenes Ohr für euch und helfen euch mit den Möglichkeiten und nächsten Schritten voll gerne weiter. Und lest doch gerne unser White Paper. Alle Infos, Statistiken und Handlungsempfehlungen findet ihr in den Shownotes.
Und das war's dann heute leider auch schon wieder von uns und einsatzbereit. Wir hoffen, ihr konntet heute einiges mitnehmen und mit uns lernen.
Mhm.
Wir haben auch viel gelernt, auch in der Vorbereitung. Man lernt da tatsächlich nie aus. Es gibt immer neue Wege und Möglichkeiten, was ich sehr gut finde, dass sich das Thema auch aus Arbeitgeberseite und gesetzlicher Seite auch weiterentwickelt, was ich halt auch wirklich sehr wichtig finde. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts und bewertet uns dann natürlich möglichst positiv. Aber gebt auch gerne Feedback in den Kommentarspalten.
Und wollt ihr noch mehr spannende Stories aus dem Klinikalltag, dann hört in unseren Doktari-Podcast Stationäre Aufnahme rein und lernt eure Doktari-KollegInnen richtig kennen.
Genau. Worum es beim nächsten Mal geht, wissen wir noch gar nicht so genau.
Nö. Aber wir haben eine super tolle Sprachnachricht bekommen mit, ja, ich würde mal sagen, sowas wie einer politischen Frage.
Ah.
Das würde ich toll finden, was wir ja eigentlich auch schon einmal in einer unserer ersten Folgen angesprochen haben, ist, dass wir eigentlich auch noch eine Folge über sexuelle Übergriffe machen wollen.
Wirklich extrem wichtiger Punkt.
Ja, ist zwar ein großer Teil von Gewalt, aber etwas, über das wir unbedingt ehrlicherweise gesondert sprechen wollten, damit es hier nicht so untergeht.
Genau, es hat seine eigene Folge
verdient.
Genau. Ja, und zum Schluss auch dazu gerne, wenn ihr auch da sexuelle Übergriffe selbst schon erlebt habt. Auch das ist ein sehr, sehr sensibles Thema. Wenn ihr euch bereit dazu fühlt, auch Situationen mit uns zu teilen, das kann auch gern anonym sein. dann schickt uns gerne auch eine Nachricht oder eine Sprachnachricht an podcast@dotari.de oder über WhatsApp. Gerne kann man auch im Vorwege mal telefonieren, das ist alles gar kein Stress, wir sind da offen und freuen uns, wenn ihr uns daran teilhaben lässt und wir uns darüber unterhalten können, um auch weitere Kolleginnen noch weiter zu sensibilisieren und auch über das Thema einfach auf dem Markt auch Aufmerksamkeit zu schaffen oder auf den Markt aufmerksam zu machen zu können.
Und damit nicht nur euch, sondern auch alle anderen einsatzbereit zu machen.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.